Hallo, hallo.
Hi.
Wir haben gute Neuigkeiten.
Fantastische Neuigkeiten.
Und zwar am 3. August sind wir auf dem OAMN-Sommerkongress und machen da Live-Podcast in Berlin.
Ja, es wird total geil. Nathalie wird da sein natürlich, das Ganze moderieren. Wir werden da sein, Mimi Fiedler wird da sein. Es gibt Vorträge, es gibt Musik. Das wird richtig spitze.
Genau. Und es gibt auch noch ein paar Tickets, aber ihr könnt auch Tickets gewinnen. Und zwar,
wenn ihr eine Mitgliedschaft abschließt auf unserem Steady-Newsletter, den wir euch natürlich auch in jeder Folge und auf Instagram und überall verlinken, müsst ihr eine Mitgliedschaft abschließen. Das ist sowieso eine gute Idee.
Da schreiben wir nämlich einmal die Woche sehr, sehr schlaue Dinge. Ihr könnt mit Soda Club up to date bleiben und vor allem könnt ihr dieses Projekt mit am Leben halten.
Genau, ihr finanziert damit auch Ingos Arbeit und unsere Arbeit. Und dafür kriegt ihr tolle Texte von uns und Bonusfolgen. Es sind jetzt auch schon ganz schön viele Inhalte da, weil wir machen das ja schon eine ganze Weile. Das heißt, wenn ihr jetzt eine sportbillige Mitgliedschaft abschließt, dann kriegt ihr ja die ganzen Inhalte quasi der letzten, weiß ich nicht, 2 Jahre oder so, jede Woche, also hunderte Sachen, alle gleichzeitig. Das ist total krass. Mhm.
Wenn ihr eine Mitgliedschaft abgeschlossen habt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, warum ihr gerne am Sommerkongress teilnehmen wollt. Und aus all denen losen wir dann die glücklichen GewinnerInnen.
Yes. Mach Gut. das jetzt mal.
Mach das.
Und mach das.
Alle Links findet ihr in den Shownotes.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hi.
Hello.
Sag mal, Mia, ja. was ist eigentlich bei dir schiefgegangen, dass du angefangen hast zu trinken?
Ja, also weiß ich nicht. Ich glaube, der Hauptfaktor ist tatsächlich, dass ich Trinken immer als Normalität erlebt habe. Weil in meiner Familie ja im Prinzip jeder getrunken hat und die meisten auch, ich würde sagen, eigentlich fast ohne Ausnahme, ein Problem damit hatten in meiner Kindheit und Jugend. Mehr oder weniger, also das war jetzt kein, es war kein gewaltvoller Haushalt oder sowas, oder es war auch nicht irgendwie, so wie man sich das vorstellt, irgendwie asozial oder irgendwie körperliche Gewalt, das gab es alles nicht, aber alle hatten eine stressige Beziehung zum Trinken. Und es sind einfach irgendwelche Dynamiken entstanden, die dadurch ausgelöst wurden. Zum Beispiel meine Eltern haben sich getrennt wegen Alkohol und so. Also ich glaube, das ist einerseits ein Grund, warum ich angefangen habe zu trinken, weil ich es gelernt habe. Also durch Abschauen natürlich, wie Kinder halt lernen. Gleichzeitig sind diese Dynamiken aber natürlich auch verantwortlich für meine Traumatisierung, die ich habe. Ne? Also dieses dass ich früh verlassen wurde von meinem Vater, ist ja ein Trauma. Und das hängt ja ganz eng mit Alkohol zusammen. Insofern sind es so zwei, es sind so zwei große Säulen bei mir. Eben das mein eigenes Trinken ausgelöst durch Lernen und mein Trauma ausgelöst durch das Trinken der Erwachsenen um mich rum.
Glaubst du, man fängt nur an, abhängig zu trinken, wenn man irgendein krasses Trauma hat?
Glaube ich nicht. Oder beziehungsweise, ich glaube, es gibt relativ wenige Leute, die nicht traumatisiert sind. Das ist natürlich auch irgendwie wahr, ne? Also, weil ich glaube, Trauma, das wird ja auch in letzter Zeit ein bisschen anders verstanden als noch früher. Also früher hat man gedacht, Trauma ist halt immer, wenn du irgendwie vergewaltigt wurdest zum Beispiel oder wenn du in deiner Kindheit einen Todesfall erlebt hast in der ganz nahen Verwandtschaft oder so, dass das traumatisierend, also dass nur das traumatisierend ist sozusagen. Aber jetzt mittlerweile versteht man das, glaube ich, so, dass alle Dinge, die man erlebt, mit denen man überfordert ist emotional, dass die traumatisierend sind. Auch wenn das in Anführungsstrichen Kleinigkeiten sind.
Ich habe letztens diesen Unterschied gehört, Big T and Little T. Also Big T wäre sozusagen das Big Trauma. Und Mia zeigt auf ihren Eistee, während ich das sage. Big T wäre eben genau so ein einzelnes großes Ereignis oder so, was richtig krass traumatisierend war. Und Little T ist sozusagen diese vielen kleinen Traumatisierungen, Hilflosigkeiten, also was.
Ah, ja.
Fand ich eine ganz gute Unterscheidung, weil man ja auch irgendwie nicht will, dass so dieser Trauma-Begriff so mega krass aufgeweicht wird. Wobei ich es eigentlich nicht so schlimm finde, den aufzuweichen und nicht zu so einem exklusiven Ding zu machen, sondern auch das als ein Spektrum zu begreifen. Ne? Also so wie mit Abhängigkeitserkrankungen eben auch oder mit anderen psychischen Erkrankungen, dass es ein Spektrum ist natürlich. Und ich glaube, so ist Trauma auch ein Spektrum. Also ich habe da letztens auch drüber nachgedacht, über diese Frage eben genau, warum fängt man an zu trinken und muss man irgendwie super krass traumatisiert sein? Und Gabor Mate, dieser kanadische Arzt, sagt ja, don't ask why the addiction, ask why the pain. Also frag nicht, warum die Sucht, sondern frag, warum der Schmerz. Und ich finde es ganz gut, weil es eben darauf hinweist, dass die Art, wie wir trinken, dass es eine Strategie ist, um ein Bedürfnis zu erfüllen, so und nicht einfach nur so. Weil ich glaube tatsächlich nicht, dass jemand, der Alkohol benutzt, der will ja irgendwas damit. So. Irgendwas will man. Und ich habe mich auch gefragt in Bezug auf mich selber, dass es eben für mich vielleicht nicht nur die Frage ist, warum der Schmerz, sondern was hat das bedeutsam gemacht? Warum war es bedeutsam für mich, betrunken zu sein? Was hat dieser Zustand mit mir gemacht, dass es sozusagen auf meiner eigenen inneren Landkarte zu einem signifikanten Punkt geworden ist. So. Und der sich ja, der zu einer Metropole geworden ist sozusagen, ja, wenn man in diesem Landkartenbild bleibt. Das ist eine Metropole, wo sehr, sehr viele Bedeutungslinien von abgehen und die sehr verknüpft war. Also wirklich ein großer Knotenpunkt in meinem Leben war das Trinken. Und passiert ja nur, wenn es irgendeine Bedeutung für mich hatte. So.
Ja,
das war so ein.
Und zu welchem Schluss bist du da gekommen?
Also ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist, dass ich getrunken habe, um Spannung abzubauen. Also, dass ich schon als Teenagerin, und das hat vielleicht auch ein bisschen was dann mit der ADHS zu tun, so rückblickend betrachtet, aber man muss nicht ADHS haben, um Spannung in sich zu tragen. Das schafft man auch so ganz gut. Aber wirklich sehr viel angespannt zu sein, auch sehr sensibel so für Reize, soziale Gefüge zu sein und diese Spannung irgendwie nicht loszuwerden, auch weil ich sie selber gar nicht wirklich wahrgenommen habe. Also weil ich es gar nicht wusste, es war ja normal. Und dann waren eben diese Momente von Erleichterung, die ich gefühlt habe, wenn ich betrunken war, waren dadurch halt bedeutsam. So. Und dann habe ich das immer wieder gesucht.
Hast du das erlebt in deiner Kindheit, dass es nicht okay war, Gefühle zu fühlen? Also hat dir dein Umfeld suggeriert, dass Gefühle fühlen, dass du irgendwelche Sachen nicht fühlen sollst?
Also es ist jetzt nicht so, dass meine Eltern super autoritär waren oder so. Die haben schon echt ziemlich viel richtig gemacht. Ich glaube, alles, was ich jetzt dazu sagen würde, das wären so Sachen, wo sie vielleicht einfach selber mit sich nicht so ganz im Reinen waren oder so.
Ja, das reicht ja.
Also, ja, klar, also genau, ich habe halt, also ich weiß nicht mal, ob das jetzt direkt an meinen Eltern liegt oder eben auch daran, an diesem Gefühl, sich immer so ein bisschen falsch zu fühlen, ein bisschen nie so ganz reinpassend, ein bisschen außenseitermäßig, dass ich immer das Gefühl hatte, dass meine Reaktionen auf die Welt ein bisschen übertrieben sind und dass es immer ein bisschen unverhältnismäßig ist, wie ich Sachen wahrnehme. So, das ist so ein Gefühl, das zieht sich schon sehr lange durch mein Leben. Das habe ich auch jetzt immer noch.
Das ist ja genau das, ne? Also das in dem Buch How to Do the Work, was ich immer noch nicht ganz durchgelesen habe, aber das ist ja von dieser Psychologin, die sehr viel auch zum Trauma schreibt. Wie heißt sie denn?
Nicole LePera.
Nicole LePera, genau. The Holistic Psychologist ist sie auf Instagram. Und die definiert ein Ursprung von Trauma als, also das, dass du irgendwie suggeriert bekommst, dass du die Gefühle, die du hast, dass die nicht richtig sind, beziehungsweise halt nicht angemessen oder zu groß oder zu klein. Also das nimmt sie mit in dieses Trauma, in diesen Traumabegriff.
Ja, aber ob das jetzt direkt an meinem Elternhaus lag oder einfach generell an dieser Welt, also das ist ja auch so ein Ding, ne? Das ist, sobald du irgendwie in die Schule kommst, in Kindergarten, also ich habe eigentlich immer viel weniger als mein eigenes Elternhaus, habe ich die Momente, wenn ich zum Beispiel, als ich in den Kindergarten kam, als ich in die Schule kam, als wir umgezogen sind, ich in eine neue Klasse kam, wenn ich auf irgendeiner Ferienfreizeit war. Diese Situationen, die haben sich bei mir ganz doll eingebrannt. Also die im Grunde außerhalb von meinem Elternhaus waren, wo ich plötzlich in Gruppengefügen und in bestimmten Institutionen funktionieren musste. Da kann das ja auch passieren. Das muss ja nicht sein, dass jetzt die Eltern scheiße sind oder so.
Ja,
also,
ja, klar.
Scheiße, so wie, darum geht es sowieso nicht, ne? Aber,
nee, gar nicht. Ja. Also die Eltern können auch, haben sie ja auch die besten Absichten. Also es geht ja auch gar nicht darum, irgendwie, du hattest scheiß Eltern oder irgendwie, dass die was grundlegend falsch machen, sondern die haben ja auch ihre eigenen Issues, mit denen sie klarkommen. Und ob sie das jetzt bewusst auf dich projizieren oder nicht, das kriegt man ja mit. Aber ja, es ist eben auch so, dass Schule und Freundeskreise und so weiter, dass das auch einen großen Einfluss hat und auch Sachen, die später passieren als die frühe Kindheit. Also ich glaube, so eine gängige Vorstellung ist ja, dass auch immer alles so vor dem 6. Lebensjahr oder so passieren muss. Aber das ist gar nicht so. Also Sachen, die als Teenager passieren, können auch genauso einen großen Einfluss haben auf die Entwicklung.
Wie war denn das bei dir?
Ich glaube, so die Trennung von meinen Eltern war schon... Das war schon ein wichtiger destabilisierender Faktor für mich. Also einerseits deswegen, weil mein Vater halt weg war und ich nicht wusste genau warum. Und natürlich Kinder das immer auf sich beziehen, weil sie nicht anders denken können in dem Alter. Also ich war ja 6. So, und wenn du so klein bist, dass es halt vor deiner Reflexionsfähigkeit passiert, dann denkst du als Kind immer grundsätzlich, das hat was mit dir zu tun. So ist man halt einfach gemacht. Und das war, glaube ich, schon was Traumatisches. Und dann natürlich auch der Faktor, dass meine Mutter sehr unter dieser Trennung gelitten hat. Die war sehr lange sehr, sehr traurig. Also die beste Freundin von ihr, mit der wir dann ja irgendwann zusammengelebt haben, die hat gesagt, die war bestimmt 10 Jahre richtig, richtig traurig. Deswegen.
Oh Gott. Das ist dann schon nicht mehr so ganz Trauer, ne?
Ja, genau, das ist dann so being stuck. Also das ist so ein dann ist man irgendwie gefangen in was. Und das, glaube ich, kann auch nur sein, wenn man das nicht aufarbeitet. Also wenn man so Sachen, wenn man da aktiv durchfühlt und aufarbeitet, dann kann das eigentlich nicht so lange dauern. So da drin stecken bleibt man eigentlich nur, wenn man gegen diese Gefühle ankämpft, glaube ich. Also... Aber ich kann es halt auch nicht beurteilen, so was bei ihr war. Aber ich weiß auf jeden Fall, ich habe das fortgesetzt in meinen eigenen Beziehungen. Ich habe auch immer sehr lange gelitten unter Trennung. Also länger als andere Leute. Ich habe mich oft verglichen mit anderen Leuten, habe immer gedacht, so krass, bei mir dauert es länger und es ist irgendwie schlimmer. Und so. Und da ist, glaube ich, also da ist auf jeden Fall auch meine größte Schwachstelle. Mit anderen Sachen bin ich viel resilienter. Also mit Arbeit, mit so Selbstverwirklichungsthemen und so bin ich viel resilienter. Da bin ich gar nicht leicht aus der Bahn zu werfen. Aber wenn es so um so halt so Beziehungsthemen geht, bin ich total angreifbar irgendwie. Also ja, das ist so mein Ding. Und das, dass das der Grund war, warum ich getrunken habe, das glaube ich nicht. Aber es war eben der leichteste Go-To, ne? Also das war halt das Mittel der Wahl, was ich am frühesten in meinem Leben kannte. In anderen Familien ist es dann halt was anderes, ne? Also ich kenne zum Beispiel Leute, die sind in Familien groß geworden, wo halt Erfolg und Leistung total groß geschrieben wurde. Und die, deren natürlicher Reflex ist halt bei so Schwachstellen, dass sie halt eben das auf ihrer Arbeit ausleben, dass sie halt leisten, dass sie so viel arbeiten und dass das eben Suchtstrukturen annehmen kann. Und bei mir war es eben was anderes. Bei mir war es halt das Trinken, der Rausch, so die Betäubung. Aber letztendlich geht es ja immer um Gefühle betäuben.
Ja. Wie war das dann, als du aufgehört hast? Was, also, weil ja vielleicht Leute, wenn die jetzt aufhören für eine Weile oder so, oder vielleicht auch perspektivisch für immer aufhören, also man soll ja nicht für immer sagen, aber längerfristig aufhören wollen, dass das jetzt, was passiert dann mit den ganzen Gefühlen? Kommt dann plötzlich das Trauma, wird man völlig aus der Bahn geworfen? Oder muss man überhaupt erst das Trauma aufarbeiten, um mit dem Trinken aufhören zu können?
Oh Gott.
Also Trauma jetzt, kleines Trauma, großes Trauma, keine Ahnung. Wie war das bei dir?
Nee, ich glaube, das ist genau umgekehrt. Also ich glaube nicht, dass man irgendein Trauma aufarbeiten kann, während man trinkt. Ich glaube, das geht gar nicht. Und es gibt ja auch, also viele, meiner Meinung nach, seriöse, ernstzunehmende Psychotherapeuten würden sagen, du kannst bei mir erst eine Therapie machen, wenn du dein Trinken als erstes abstellst. Und danach kann alles andere passieren. Also da glaube ich sehr dran, dass man nichts aufarbeiten kann, wenn man, du kannst ja auch nicht, also kannst ja nicht mit einem betäubten Bein laufen lernen. So, wie soll das gehen? So, musst halt erstmal musst du,
schöner
ja, es ist ja irgendwie so, ne? Also wenn du deine Psyche bearbeiten willst, dann musst du ja irgendwie wach sein und beweglich, sonst geht das ja nicht. Und Alkohol legt das ja alles still. Das ist ja das Ziel. Deswegen macht man das ja. So, also nee, ich glaube, man muss gar nichts aufgearbeitet haben, um aufzuhören zu trinken. Aber natürlich, wenn man aufhört zu trinken, dann werden früher oder später die ganzen Gefühle, die eben stillgelegt waren, werden halt dann auftauchen. Das ist ja klar. Und ich glaube, bei vielen Leuten ist es erstmal eine überwältigende Erfahrung. Bei mir persönlich war das interessant, weil ich habe die ersten bestimmt 4-5 Monate war ich emotional wirklich immer noch sehr betäubt. Also ich habe erstmal die ersten Monate gar nichts so richtig gefühlt. Ich hatte das Gefühl, ich bin in so einer total gefühllosen Zone, wie so ein, also es gab keine großen Ausschläge nach oben oder unten. Und ich hatte auch ein bisschen Angst deswegen, weil ich dachte so, krass, ist es jetzt, bleibt es jetzt so? Ist es irgendwie,
ist das das?
Ja, es war echt komisch. Und dann, aber ist es nach und nach zurückgekommen. Aber ich glaube, mein System hat erstmal so stillgehalten, um zu gucken, was jetzt eigentlich abgeht. Und erstmal gar nichts mehr gemacht. Für eine Weile und dann so langsam sich kalibriert. Aber das hat echt eine Weile gedauert. Also deswegen denke ich auch so, man erschöpft die ganze Wirkung des Nicht-Trinkens erst aus, wenn man das wirklich eine ganze Weile macht. Also schon mindestens ein halbes Jahr oder so.
Ja, das ist auch das Ding mit dem Dry January, ne? Dass Leute, die so ein bisschen stressig trinken, und dann Dry January machen, die machen ja quasi, die spielen ja so die ersten paar Sekunden vom ersten Level.
Mhm.
Und aber kommen ja gar nicht dahin, wo es dann anfängt, Spaß zu machen.
Ja.
Also kann am Anfang natürlich auch Spaß machen, aber das Ding, wo es dann eigentlich erst wirklich interessant wird, ne?
Ja, ja, voll.
Und ich glaube, es ist vielleicht auch, wenn man das nur so kurz für sich plant und dann versucht, so möglichst viel so in von der Experience irgendwie so in eine kurze Zeit zu bringen, dass man sich vielleicht auch überfordert. Weil das finde ich, das war für mich so schön, als ich aufgehört habe, dass ich das Gefühl hatte, oh, ich habe jetzt Zeit. So, weil ich plane es jetzt zu machen, so länger und so lange, wie es geht. Und das heißt eben auch, dass man sich mit vielen Sachen Zeit lassen kann. Mhm. So, und nicht jeden Prozess dann sofort machen muss. Also so, dass ich eben, und das sage ich auch immer wieder, dass ich mich am Anfang wirklich erstmal nur auf das Nicht-Trinken konzentriert habe und nicht noch darauf, mich gesund zu ernähren oder meinen Kaffeekonsum zu reduzieren oder regelmäßig Sport zu machen. Das sind alles Sachen, die können total nützlich sein. Ne? Ich will überhaupt nicht sagen, wenn man aufhört zu trinken, muss man sich richtig scheiße ernähren, ganz viel Kaffee trinken und sich nie bewegen. Ist vielleicht dann auch nicht so hilfreich. Aber
man darf.
Man darf, ja, genau, man muss sich den Druck eben nicht machen, weil es nicht darum geht, jetzt ein neues, perfektes Leben anzufangen, sondern das zum Leben zu machen einfach. Mm. So. Und ja, ich habe am Anfang aber schon, ich war schon so ein Nervenbündel bisschen. Also mir ging's, also ich hatte diese krassen Hochphasen und war so, das hatte so das Gefühl, ich bin jetzt ein neuer Mensch. ich weiß auch noch eine Situation, habe ich zu meinem damaligen Freund gesagt, habe ich sowas gesagt, so scherzhaft natürlich, ne? So, ja, ich bin jetzt ein völlig neuer Mensch geworden. Und dann sind wir rausgegangen und ich habe, bevor wir gegangen sind, noch meinen Wohnzimmertisch abgeräumt, weil ich meinte, irgendwie finde ich es schöner, wenn wir zurückkommen, dass dann der Wohnzimmertisch frei ist. Und er hat gesagt, okay, wow, du bist wirklich ein neuer Mensch geworden. ist jetzt nicht die Angewohnheit, die sich für immer bei mir durchgesetzt hat.
Gott sei Dank.
Gott sei Dank, ey. Boah, scheiße.
Ah ja, also das hat sofort eingesetzt, dass du crazy geworden bist, emotional.
Ja, also es war da ganz viel Erleichterung erstmal. Aber ich hatte auch ganz viel so überschüssige Energie und dann gleichzeitig manchmal gar keine Energie. Also das war so zwischen Extremen. Ich glaube einfach, weil mein Gehirn sich wieder einpendeln musste. Ganz viel geschlafen. Bin zum Teil richtig früh ins Bett gegangen, so um 7 oder so. Krass. Und habe dann auch 12 Stunden oder sowas durchgepennt. Ja, schlafen konnte ich aber schon immer ganz gut. Ja, viel schlafen und dann aber auch zwischendrin einfach voll weinen. Und dann, die Wut kam ein bisschen später. Die Wut kam so... Naja, so ein bisschen kam sie zurück am Anfang und dann aber so richtig, so eine richtige Wutexplosion hatte ich dann nochmal so nach einem halben Jahr ungefähr.
Was war da der Auslöser? Weißt du das noch?
Nee, das war einfach nur eine generelle Angepisstheit auf die Welt. Okay. Vielleicht Winter.
Ja.
Es war aber auf jeden Fall noch vor der Pandemie. Als die Pandemie losgegangen ist, war das schon wieder vorbei.
Okay. Ja, witzig. Nee, Wut war bei mir als erstes dran. Das kam als erstes wieder. Kamen die ganzen Gefühle, die positiven und die negativen gleichzeitig oder gab es da eine Tendenz zu eher positiv oder negativ? Weil ich glaube, viele Leute haben Angst vor dem Aufhören mit Trinken, weil sie glauben, dass dann eben die ganzen Dämonen kommen. Also die ganzen Sachen, die sie halt, weil wenn man davon ausgeht, dass man trinkt, um was zu unterdrücken, ist es ja klar, dass man dann davon ausgeht, dass das, was man unterdrücken will, rauskommt und sich auf einen stürzt, so.
Ja, und selbst wenn man nicht trinkt, um etwas zu unterdrücken, unterdrückt man etwas, wenn man trinkt.
Ja.
Also es lässt sich gar nicht vermeiden, ne? Ja. Also du hast es, glaube ich, irgendwann mal so schön Seelenmüll genannt, der sich da ansammelt.
Mhm. So. Ja.
Also plötzlich hat man diesen Seelenmüll. Mhm. Genau. Aber für mich war es eigentlich schön. Das ist ja dieser auch wieder AA-Spruch, ne? Die gute Nachricht, wenn du aufhörst zu trinken, ist, dass deine Gefühle zurückkommen. Die schlechte Nachricht ist, dass deine Gefühle zurückkommen.
Ja.
Also ja, für mich dieses war, glaube ich, das Gefühl, dass einfach die Kontraste alle ein bisschen höher sind.
Mhm. Ja, ja.
Und deswegen alles wirkte ein bisschen lebendiger. Und ich habe mich lebendiger gefühlt. Und was super schön war, war einfach, dass ich das Gefühl hatte, es kommt so Leben hinter meinen Augen wieder zurück.
Stimmt, das hatte ich auch. Und mehr Facetten. Also ich hatte das Gefühl, je länger ich nüchtern bin, desto mehr Facetten kriegen meine Gefühle. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, am Anfang kannte ich nur halt die extrem großen, ne, die Grundpfeiler, irgendwie traurig, wütend, Angst, so.
Bei mir war es immer, oh.
Genau. Ja gut, aber das ist, wenn man trinkt, dann weiß man gar nicht, also dann ist praktisch alles ein so ein Klotz, so ein undefinierbarer Klotz, irgendwie stark oder weniger stark, aber irgendwie so klotzig, so wie wenn man alle Wasserfarben so zusammenrührt, so ein Braun wird es dann, genau. Und dann beim Aufhören spaltet sich das halt, ja, wie bei dem Prisma-Bild, es spaltet sich dann halt wieder so auf. Und dann merkt man, dass es so ganz viele unterschiedliche Arten auch von Traurigkeit oder Wut oder Glücklichkeit gibt. Also nicht nur ein so ein Ding, sondern das sind dann halt wieder Fragmente von So, also oder unterschiedliche Schattierungen von diesen Gefühlen. Das fand ich tatsächlich eigentlich sehr angenehm, auch bei den negativen Gefühlen. Also ich fand es schon auch einfach spannend, das zu beobachten. So, ach, guck mal, hier so auf die Art habe ich mich noch nie traurig gefühlt. Ist ja abgefahren oder so. Hm. Das fand ich schon auch eigentlich sehr gut. Auch wenn es negative Gefühle waren, weil ja gleichzeitig auch die Kompetenz steigt, mit diesen Gefühlen umzugehen. Das merkt man ja dann auch relativ schnell, dass es zwar schärfer ist und tiefer manchmal, aber dass es eben auch kürzer dauert und man resilienter wird. So.
Aber was macht man, also erstmal ganz kurz, bevor wir wieder Leserpost bekommen, natürlich, es gibt keine negativen Gefühle, es gibt nur Gefühle.
Haben wir dazu jemals Leserpost bekommen? Hallo, es gibt keine negativen Gefühle.
Nee, weiß ich nicht, aber wurde auf jeden Fall schon mal kommentiert, ist auch okay. Egal. Aber die Frage ist ja dann, aber was macht man? Also was macht man mit Gefühlen eigentlich? Weil ich finde, das Ding ist, also was ja total, weshalb es total Sinn ergibt auf den ersten Blick, dass man trinkt oder auch, dass der Umgang mit Gefühlen auch über Trinken dargestellt wird, zum Beispiel in Filmen oder so, ist, dass es da total greifbar ist und eine Handlung ist, die man macht, wenn man was fühlt. So, aber wenn man das nicht mehr macht, was macht man denn dann? Was hast du gemacht?
Ja, im Prinzip, also das Einzige, was man jetzt machen muss, ist zulassen, dass man sich so fühlt, wie man sich fühlt. Und nicht dagegen ankämpfen. Das ist eigentlich alles, was man machen muss. Da hat man schon sehr viel gewonnen, wenn man das hinkriegt. Also die Gefühle durchzufühlen. Und nicht zu sagen, nein, ich will dich jetzt nicht fühlen, geh weg. Sondern das alles zu embracen und zu sagen, ja, ich bin jetzt traurig. Und es ist okay. Und so, und atmen. Und dann, weiß nicht, der nächste Schritt, was man dann noch machen kann, ist natürlich dann die Gefühle irgendwie zu kanalisieren, für irgendwas zu benutzen. Ne? Zum Beispiel halt für kreative Prozesse. Also mal ein Bild, schreib einen Song oder ein Gedicht oder so. Das wäre dann ein konstruktiver, produktiver Umgang damit. Und wenn es was Negatives ist, was man schneller loswerden will, dann hilft es natürlich vielleicht auch, das zu körperlich abzureagieren. Also Sport, Rennen, mal um den Block rennen, schaukeln gehen, haben wir neulich gehört. oder so.
Habe ich das im Podcast erzählt?
Ich glaube, das hast du bei unserem Silvester.
Ach ja, ja, ich ja. Bin.
Ja, das ist das so, was man machen kann. Also wenn man mit aggressiven Gefühlen kämpft, dann hilft es, glaube ich, auch so wie Boxen oder schreien, in den Wald gehen und schreien, gegen eine Wand schlagen, in den Kissen vielleicht lieber, damit man sich nicht die Fingerknöchel bricht. So. Ja, sowas.
Aufschreiben,
ja.
Das Aufschreiben hilft ja auch, hilft ja nicht nur fürs Gefühlsmanagement, das hilft ja auch fürs Gedankenmanagement. Mhm. Also zu wissen, was denkt man eigentlich über eine Situation und auch sich zum Beispiel so durch Suchtdruck, vielleicht können wir da später am Ende noch mal ein bisschen was zu sagen, so was man machen kann, wenn man so Suchtdruck hat, wenn man denkt so, ich will jetzt unbedingt trinken. Aber was total Sinn macht, ist, sich so Gedanken aufzuschreiben, insbesondere natürlich, weil darum geht es in diesem Podcast, so Gedanken über Alkohol und die man so hat, weil man hat furchtbar viele Gedanken, weil das natürlich schon seit einer ganzen Weile ziemlich wichtig ist, dieses Trinken. Mhm. Sonst würde man nicht sich einen Podcast dazu anhören. Und bei mir ist es auch so. Ich finde auch immer mal wieder noch irgendwie so einen Gedanken, wo ich denke, ach, guck an.
Du hier.
Du hier. So, die werden mir nicht mehr gefährlich, ne? Aber ich habe zum Beispiel jetzt gerade was geschrieben über eine Situation, die früher für mich, also wo ich mir oft Alkohol gekauft habe, so nach der Arbeit und in den Supermarkt gehen und so. Und ich beschreibe diese Situation und ich habe beim Schreiben gespürt, das war kein Suchtdruck, das war kein neurologischer Befehl, jetzt in den Supermarkt zu gehen, aber es war so ein Schatten davon. Hm. Wie so ein ganz leichtes Ziehen, so im Solarplexus hatte ich. Oder so ein, Ja, wie so ein Schatten, der da noch war. Und das fand ich auch total interessant, weil das nicht, mir hat das keine Angst gemacht, ne? Aber dass das noch so da ist, alleine wenn ich das anfange so zu beschreiben, fand ich krass spannend.
Hm. Ja, ja. Ja, das hat, ich habe neulich ein Interview mit Benjamin von Stuckrad-Barre gehört, wo er darüber erzählt hat, wie er Panikherz geschrieben hat. Das ist ja sein autobiografischer Bericht über seine eigene Kokainabhängigkeit. Und er meinte, er hat irgendwie ein Jahr oder so, nachdem er das erste Mal nüchtern wurde, versucht, dieses Buch zu schreiben und hat dadurch, also durch das Schreiben halt einen Rückfall bekommen.
Krass, glaube ich.
Weil er meinte, dass halt die Annäherung, halt einfach die innere Annäherung an das Thema einfach so ihn so da zurückkatapultiert hat. Und dann meinte er, beim zweiten Versuch hat er halt einfach mal 15 Jahre gewartet. So, und dann hat er es geschrieben, so mit Distanz. Ja, aber ja, genau, das zeigt ja auch, wie halt Gedanken und Gefühle zusammenhängen. Also ich habe auch mal gehört, dass ein Gefühl, also wenn wir über Gefühle reden, dann müssen wir eigentlich auch über Emotionen reden, weil Emotion ist so das Hauptding. Eine Emotion ist eigentlich das Ding, worum es geht, und Gefühle sind nur ein Teil davon. So, und Emotionen, ja, Emotionen schließen alles ein. Eine Emotion schließt die körperliche Komponente ein, die Gefühlskomponente und die Gedankenkomponente. Das ist alles Teil von Emotionen. Also eigentlich sind Gefühle nur ein Drittel von dem, was eine Emotion ist.
Ich dachte, Emotionen und Gefühle sind synonym.
Nee.
Das ist ja ein Ding. Nee, ich glaub dir das.
Keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich das her habe. Ich muss mal gucken, wo die Quelle ist und das dann in die Shownotes tun. Und das fand ich spannend, weil das dann eben auch zeigt, wenn man das so betrachtet, wie sich die Teile davon gegenseitig beeinflussen. Also wie halt Gedanken beeinflussen die Gefühle beeinflussen dann wiederum die Gedanken und die Körperreaktionen, die dazwischen liegen, die beeinflussen auch beides. Also man kann eine körperliche Reaktion haben, die einen Gedanken auslöst, die dann Gefühle auslösen und so. Und das, es ist mega nützlich und richtig, eine richtig geile Superpower, wenn man lernt, diese Sachen voneinander zu unterscheiden. Das ist richtig, richtig geil, wenn man das kann, weil halt manchmal ist es halt auch nur irgendeine körperliche Empfindung, ne? Also manchmal fühlst du irgendwas, weil dir kalt ist, und das wird dann zu einem Gedanken.
Das ist ja auch so der Klassiker, ne? Wenn man jetzt zum Beispiel trinken will, völlig aus der Luft gegriffenes Beispiel, so, ne? Du willst jetzt trinken und dass man also erstmal checkt, so diese typischen Sachen, die man halt, diese Körperbedürfnisse zu checken, die wirklich sehr einfach sind, so zu erledigen. Also bin ich ausgeschlafen? Bin ich hungrig? Bin ich durstig? Ne? Also bin ich sicher? Ist mir warm? Ist mir kalt? Sitze ich bequem? Also wirklich einfach mal sich das als allererstes anzugucken, weil das sind meistens die Sachen, die man schnell fixen kann.
Voll. Ja, absolut. Ich bin auch totaler Fan davon, keine Entscheidung zu treffen, wenn diese Sachen nicht in place sind. Also keine wichtigen Entscheidungen. Ne? Wenn ich eine wichtige Entscheidung treffen muss, dann erstmal checken, habe ich genug geschlafen, um die zu treffen? Habe ich PMS? Habe ich genug gegessen? Was ist sonst so los? So. Und dann, wenn das alles okay ist, dann kann ich eine wichtige Entscheidung treffen. Und das ist eben genau das, die Denkprozesse werden von Gefühlen krass beeinflusst. Viel mehr, als wir wissen. Viel mehr, als wir gut finden. Also viel mehr, als angenehm ist. Man denkt ja immer so, das Kognitive ist sozusagen der Boss im Laden und das, was halt oben steht und die Entscheidungen trifft, aber das ist ganz subtil beeinflusst von körperlichen Empfindungen. Und das muss man wissen. Das sollte man wissen. Ist gut, das zu wissen.
So. Ja, und gleichzeitig gibt es aber eben super viele Gedanken, die ja Gefühle dann wiederum auslösen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Gedanken, man kann jetzt auch Glaubenssatz sagen oder so, also so einen ungecheckten Gedanken, der halt irgendwie so da ist, der so für eine innere Einstellung oder sowas steht, ne? Das kann jetzt in Bezug auf Alkohol sowas sein wie, Alkohol entspannt mich. Dann ist es ziemlich gut, sich den aufzuschreiben und dann dann in die Spalte daneben oder unten drunter, egal, aufzuschreiben, warum das nicht stimmt.
Ich habe immer gedacht, ohne Alkohol ist langweilig.
Alkohol macht das Leben interessanter.
Okay, und warum das nicht stimmt? Tja, sicher.
Vielleicht stimmt's auch doch.
Naja, ich frage mich gerade, warum man das überhaupt denkt, ne? Das ist halt auch so verrückt. Es passieren halt häufig unvorhergesehene Sachen, wenn man trinkt, weil man halt eskaliert. Meistens sind es schlechte Sachen und man denkt nur, dass es interessant ist, weil, ja, warum denkt man das? Weil halt irgendwas passiert, weil man halt auf die Kacke haut oder so, ne? Keine Ahnung, siehst du, ich bin schon irgendwie so weit weg davon, dass ich überhaupt nicht mehr verstehe, warum man das überhaupt denkt. Das ist ein bisschen schwierig.
Ja, ich meine, ich würde jetzt zum Beispiel sagen, also mein Leben ist nicht durch Alkohol interessanter geworden. Also ich bin viel häufiger versackt. Ich habe einen ganzen Tag zu Hause verkatert zugebracht, manchmal sogar zwei, weil ich irgendwie nicht mehr so richtig klargekommen bin. Und das sind ja wirklich unfassbar langweilige Zustände. Und weshalb das auch ein anderer Grund, weshalb das nicht stimmt, ist ja auch, dass es auch irgendwie immer dasselbe ist. Dieses, das, was man denkt und was passiert, wenn man trinkt, irgendwie ist es immer dasselbe.
Ja, stimmt.
Irgendwer stürzt mit wem ab, irgendwas verkackt man, irgendwas verliert man. Also.
Ja, es ist halt trubelig, ne, und ein bisschen chaotisch, aber es ist deswegen nicht interessant. Man hält es für interessant, weil halt irgendwie immer viel los ist und weil viel rumgeschrien wird, aber eigentlich ist es nicht interessant, sondern einfach nur laut, ne? So.
Ja, und wenn man so eine Szene nur mit Alkohol interessant findet, dann findet man sie vielleicht auch einfach nicht interessant, ja, eigentlich. Ja, gut,
das wird einem dann tatsächlich auch sehr deutlich klar, wenn man dann eben nicht mehr trinkt und in solchen Szenen sich dann aufhält. Sobald man sich nüchtern in so einer Szene aufhält, ist es dann häufig so, dass man denkt so, okay, das ist doch nicht interessant. Also wenn die Schleifengespräche anfangen, das ist bei mir immer so der Punkt, wo ich die Party verlasse. Wenn die Leute halt einfach dann nicht mehr merken, dass sie sich ständig wiederholen, dann wird es halt doof. Aber ja, das merkt man dann halt einfach nicht und deswegen hält man es für interessant.
Genau, also ich würde sagen, dieser Aspekt von man. Irgendwie kann man das eigentlich nur betrunken ertragen. Dann ist es immer irgendwie dasselbe und es ist furchtbar viel Zeitverschwendung in der Nachsorge. Ja. Also auch währenddessen vielleicht, aber auch in der Nachsorge so einen kompletten Sonntag einfach nicht in der Lage zu irgendwas zu sein und irgendwie eine Serie zu bingen und Pizza zu bestellen. Klar, ich mache das auch manchmal, weil es irgendwie Bock macht, mal. Aber es macht nicht ein interessantes Leben.
Ja, so. Ja. Ich glaube, viele Leute haben auch dieses Alkohol macht mich mutig. Das hatte ich auch ziemlich stark, glaube ich, obwohl ich das nicht so reflektiert habe. Aber ich hatte das auf jeden Fall, dass ich dachte, ich bin draufgängerisch, wenn ich trinke. Mhm. Und das ist auch Bullshit, weil Mut ist eigentlich nur, wenn man Angst überwindet. Mut ist nicht, keine Angst zu haben. Also keine Angst haben, weil man betäubt ist und enthemmt ist, ist kein Mut. So. Mut gibt es nur da, wo die Angst auch ist, wo sie sein kann. Und ja, es ist deutlich mehr Badass, nüchtern irgendwas Krasses zu machen, was Mut erfordert, als betrunken. Weil betrunken ist es halt keine Challenge. Kann jeder. So.
Ja, sonst wäre es ja auch nicht so eine Challenge, aufzuhören mit dem Trinken. Also wenn es nicht Mut erfordern würde.
Ja.
Ja, weil man eben, genau, man hat halt irgendwie Angst, sich bestimmten Sachen zu stellen. Ja, und was ich dazu auch noch dazu fügen würde, ist, dass sich dieser angebliche Mut, also diese Enthemmung, Sachen zur Folge hat, die man eigentlich überhaupt nicht will. Also man würde ja nicht sagen, es ist mutig, seinem Partner fremd zu gehen oder es ist mutig, seine beste Freundin zu beleidigen oder keine Ahnung. Also so, das sind immer diese Aspekte, so von wo Alkohol das Denken so ganz kurzfristig macht. Also wo man überhaupt nicht mehr über Konsequenzen nachdenkt. Und das ist halt kein Mut.
Ja. Ja, ich glaube, also ich habe mal irgendwann ein Gespräch gehabt mit jemandem, mit trinkenden Person, die meinte, sie glaubt, dass sie mit Alkohol ihr wahres Ich zum Vorschein kommt.
Ja, das ist total traurig.
Ja, ich glaube, das denken viele, dass diese Enthemmung und die Art, wie man ist, wenn man halt nicht mehr drüber nachdenkt, was man sagt oder tut, dass das wahre Ich ist. Und ich glaube, das ist schon auch ein großer Trigger, gerade in der Jugend, wenn man in der Jugend anfängt zu trinken, wenn man socially anxious ist. Also wenn man in Gruppen irgendwie so ganz doll dazugehören will und aber eigentlich schüchtern ist und so und dann trinkt, dann viele haben ja diesen Effekt, dass sie dann das erste Mal das Gefühl haben, so sie können aus sich rausgehen. Und ich glaube, da wird es dann ganz stark zementiert, diese Idee, dass man dann ja, ah krass, so ich bin ja tatsächlich in der Lage, irgendwie cool zu sein und mit Leuten zu reden und dazuzugehören und so. Und dann ist es natürlich auch irgendwie naheliegend, dass man denkt, das ist dann das wahre Ich.
Ich kann da in Bezug auf mich nur sagen, dass ich das Gefühl habe, ich komme in der Nüchternheit immer ein kleines Stückchen näher zu dem, was mein Ich ist, also da wer ich eigentlich bin. Also ich habe mich nicht selber kennengelernt, als ich noch getrunken habe.
Ja.
Ich wusste gar nicht, wer ich bin. Und dann so entsteht vielleicht auch dieser Gedanke, dass man glaubt, betrunken ist das wahre Ich, eben weil man gar nicht weiß, wer man ist.
Mhm. Ja, das war bei mir genauso. Manche Sachen sind halt dann schwierig zu akzeptieren, ne? Weil das wahre Ich ist ja nicht nur gut. Manchen Sachen muss man halt leben. So Dinge, die man an sich nicht so gut findet.
Was ist denn mit so einem Gedanken wie, eigentlich muss ich überhaupt nicht aufhören, ich bin ja keine Alkoholikerin.
Ja, da haben wir die tolle Folge letzten Sommer gemacht. Ne?
Sollte ich mein Alkoholproblem angehen?
Ja, genau, sollte ich mein Alkoholproblem angehen, die ist gut.
Ja.
Ja, da sind diese Schleifengedanken drin. Aber das haben ja jetzt die HörerInnen dieser Folge haben es ja schon beschlossen, dass sie ihr Alkoholproblem angehen wollen. Also die sind ja schon viele Level weiter.
Wobei ich halt tatsächlich, und das ist halt so ein Ding, ne? Solche Gedanken können halt immer mal aufkommen. So, egal ob man es schon beschlossen hat oder nicht, die sind alt und die hat man lange schon. Und die hat man schon lange eingeübt. Also, ich weiß noch, das hat mich auch so überrascht irgendwie, als ich meine ADHS-Diagnose bekommen habe und so einen Gedanken hatte von, vielleicht kann ich ja jetzt wieder anfangen zu trinken, jetzt wo ich weiß, was mit mir los ist. Weißt du es noch? Ich weiß es auf jeden Fall noch. Ja, das fand ich auch total krass, ne? Wo plötzlich so ein Gedanke da war, wo ich so dachte, hä? Was hast du denn hier? Die lang nicht mehr gesehen. der hat dann nichts mit mir gemacht, groß, ne? Aber ich fand es interessant. Und deswegen glaube ich, ist es auch ganz cool, diese Gedanken auch mal einfach aufzuschreiben und eben genauso zu dekonstruieren, wie wir das gerade vorgemacht haben. Kann man auch wunderbar mit anderen Leuten zusammen machen. Kann man auch wunderbar auf Social Media machen. Wir könnten so eine Challenge starten. So eine Alkohol-Gedanken-Dekonstruktions-Challenge, richtig griffiger Name.
Ja, das ist ein guter Titel. Ja, machen wir auf jeden Fall. Alkohol-Dekonstruktions-Challenge vom Soda-Club.
Ja. Oh Mann, ey.
Ja, ja. Also ich meine, das Gute bei diesen ganzen Überlegungen, finde ich, ist, dass sowohl Gedanken als auch Gefühle sind Dinge, die du nicht bist. Du bist nicht deine Gedanken und du bist auch nicht deine Gefühle. Das ist total toll, wenn man das wirklich versteht. Also das ist ja auch ein Prozess, der niemals abgeschlossen ist. Also ne, ich meine, zurzeit bin ich zum Beispiel gerade eine Boosterimpfung gekriegt und ich habe PMS. Das sind so zwei Faktoren, die mich eigentlich, also ich bin ständig nur am Heulen jetzt und so. Also das fällt mir dann sehr schwer, wirklich zu glauben, so, dass ich keine traurige Person bin. Aber wenn man das immer mal wieder versteht, dass es einfach durchlaufende Zustände sind und nicht irgendwas, was man ist, sondern eher was man hat, das ist mega befreiend. Weil man dann halt, du kannst dann halt was damit machen. Du hast Handlungsspielraum, du kannst dekonstruieren, du kannst abfließen lassen, du kannst irgendwie kanalisieren, ventilieren.
Wie so ein Aderlass.
Ja, genau. Ja, voll gut. Das ist das Schöne daran, das finde ich sehr, 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 sehr cool. Das ist wie so eine Superpower. Und ach ja, da ist mir noch was eingefallen, was finde ich sehr gut passt und woran ich immer denken muss. Ich habe mal ein Erstgespräch gehabt mit einem Psychotherapeuten, mit dem ich mich mega gut unterhalten habe, war ein super Erstgespräch. Und der hat mir so ein paar Weisheiten auf den Weg mitgegeben. Und eine, an die ich immer wieder denken muss, war die, dass es total hilfreich ist, wenn man in Gedanken- oder Gefühlsspiralen ist, zu verstehen, erstmal Schritt 1 zu verstehen, was es ist. Ist es eine Gedankenspirale, die mich runterzieht, oder ist es ein Gefühl, was mich runterzieht? Und wenn es ein Gefühl ist, dann muss man es durchfühlen, also dann idealerweise irgendwo hinlegen, atmen, also in das Gefühl hineinatmen und dem Raum geben und es durchfühlen. Davon geht es dann weg. Also wenn es ein ungewolltes Gefühl ist, ne? Es gibt ja keine schlechten, aber es gibt ungewollte. Und wenn es aber eine Gedankenspirale ist, also negative Gedankenschleifen, die man immer wieder macht und die dann ja auch unter Umständen Gefühle hervorrufen können, dann hilft es eben genau das Gegenteil zu machen, nämlich sich abzulenken und bewusst andere Gedanken zu denken oder halt was ganz anderes zu machen, anstatt zu denken. So. Und diese Unterscheidung zu lernen, ist sehr nützlich. Sehr, sehr nützlich. Mhm. Kann ich nur empfehlen.
Stimmt. Ja, das ist ja so, ich weiß nicht, ich finde Suchtdruck ist schon so eine, ist schon irgendwie auch ein interessantes Thema. Also ich hatte das ja, du hattest das ja nicht, Streber.
Ich hatte ich das ja nicht so viel getan. Das war reines Glück. Nee, aber vielleicht hatte ich es ja auch irgendwie, nur ich habe es vielleicht anders wahrgenommen, ich habe es vielleicht nicht so wahrgenommen, keine Ahnung, aber sorry. Ja, rede weiter.
Also das Gefühl von, ich will jetzt trinken. So. Mhm. Das, oder, und dass man, also ich hatte schon Momente, wo ich mir nicht, wo ich dachte, oh, wenn ich jetzt in den Supermarkt gehen würde, ich weiß nicht, ob ich ohne Alkohol wieder rausgehen würde. So, wo ich mir, also am Anfang, wirklich ganz am Anfang, wo ich nicht wusste, ob ich mir trauen kann. So. Und das war am Anfang, ich habe mich ganz viel abgelenkt. Einfach, also das war auch, also diese, weil das sind ja letztendlich auch Gedanken, ne? Also dieses, ich will jetzt Alkohol, ist ja ein Gedanke, ist ja kein wirkliches Bedürfnis, sondern es ist eben die Strategie, ein Bedürfnis zu befriedigen. Und natürlich ist dann die Frage, was ist das eigentliche Bedürfnis, was dahinter steht? Keine Ahnung, ist manchmal nicht so einfach rauszufinden. Deswegen finde ich, Ablenkung ist ein absolut probates Mittel. Ins Bett gehen, finde ich auch völlig in Ordnung. Eben einfach irgendwas anderes machen. Zähne putzen zum Beispiel ist so ein Klassiker, weil man dann irgendwie einen anderen Geschmack einfach im Mund hat. Ein großes Glas Wasser trinken, eben weil es auch sein kann, dass man einfach dehydriert ist. Dass das sozusagen was ist, was durch eine Körperempfindung ausgelöst wird. Mhm. Und das ist auch ein Klassiker, aber vielleicht, wenn Leute neu sind, kennen sie den noch nicht. Es ist das Film bis zu Ende schauen. Mhm. Also den Splitscreen sozusagen anzumachen und nicht zu sagen, also und dann nicht damit zu enden, ich gehe in den Supermarkt, kaufe mir Wein und trinke den und dann fühle ich mich gut oder so. Keine Ahnung, was auch immer man dann so denkt. Naja, kurzzeitig funktioniert es ja. Das ist ja genau der Punkt, sonst würde es ja gar nicht funktionieren. Also wenn es gar nicht funktionieren würde, würde es ja gar nicht funktionieren. Mhm. So, aber es funktioniert eben nicht lange. Und dann ist eben die Frage, ich glaube, wir haben das letztens auch mal gemacht in der Folge zur Pandemie, ne? Wo ich, glaube ich, auch nochmal so ein Splitscreen angemacht habe. Was wäre, wenn ich jetzt trinken würde? Das wird immer verheerender. Für mich war da auch so ein bisschen der Punkt, oder am Anfang, ich fand das gut, Tage zu zählen. Ich habe das gerne gemacht. Ich mache das auch jetzt gerade wieder in Bezug auf Zigaretten. Also ich guck da nicht immer drauf, aber gerade am Anfang, als ich frisch aufgehört habe, habe ich immer mal wieder auf meine App geguckt. Ich benutze I Am Sober, heißt die. Ich sage das, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass diese Frage nämlich irgendwann kommen würde. Warte, ja genau, I Am Sober heißt
die. Oh, die nehme ich auch.
Kostet auch nichts. Bei Alkohol bin ich bei 2 Jahren, 3 Monaten und 14 Tagen. Und bei Zigaretten bin ich bei 30 Tagen.
30 Tage, geil. Ein Milestone.
Milestone.
Cool.
Ja. Genau, und ich habe immer mal wieder, das hat mir so einen Energiepush gegeben irgendwie, dass ich so dachte, nee, und das will ich auch nicht, ich will da nicht wieder auf Null.
Ja.
Ich will das nicht aufs Spiel setzen. Ja. So.
Ja.
Ja, und was natürlich auch richtig gut ist, ist, wenn ihr jetzt so bei der, weiß ich nicht, wievielten Woche oder paar Tagen oder was auch immer seid, es passieren ja richtig tolle Sachen, wenn man nüchtern wird. Und nicht nur irgendeinen Scheiß. Und dass man...
Nicht nur irgendeinen Scheiß.
Auch bestimmt. Leben ist halt... Ja, gut, das Leben ist halt immer noch das Leben, ne? Aber es passieren halt auch richtig tolle Sachen, die eben nicht passiert wären in vielen Fällen oder die man anders gefühlt hätte. Oder Gefühlszustände stellen sich ein, die man nicht hätte, wenn man noch trinken würde. Und sich die aufzuschreiben, irgendwie auf einen Zettel oder man kann sich die auch gestalten, ist ja wieder so halber Lockdown, irgendwie Arts and Crafts mäßig. Das ist sozusagen so ein, dass man so einen kleinen Sternstundenkatalog hat für sich, wo man immer mal wieder reingucken kann.
Ja. Ja, siehst du, guck, das sind die Emotionen. Du kannst dir halt den Suchtdruck, wenn du den Suchtdruck als Emotion begreifst, dann kannst du den auf unterschiedlichste Weisen behandeln, nämlich erstens durch körperliche Handlungen und Aktionen. Ne, Zähne putzen. Manchmal hört man auch in eine Zitrone beißen, um halt eine starke körperliche Reaktion zu spüren. Also was Saures essen oder irgendwie kneifen, joggen gehen, körperlich verausgaben. Das kann den Gefühlszustand ändern. Dann, genau, Gedankenarbeit, hast du auch gesagt. Das wäre zum Beispiel, dass den Film bis zu Ende gucken. Das ist dann Gedankenarbeit. Oder aufschreiben, das ist auch Gedankenarbeit. Dekonstruieren. Und das Dritte wäre dann eben ja die Gefühle durchfühlen. Also wenn man jetzt aus Gründen von Traurigkeit das Bedürfnis hat, sich dann eben auf die Traurigkeit konzentrieren und sie fühlen. Ich würde denken, das ist wahrscheinlich das Schwierigste.
Ja gut, aber dann ist eben, und da ist wieder die, also für mich meine Lieblingsknackpunktfrage ist ja, willst du trinken oder willst du ein Gefühl beenden? Weil dann, wenn man nämlich, also ja, ich kann verstehen, ein Gefühl beenden zu wollen, so logischerweise kann ich das verstehen, ja, und kenne das auch, dass ich denke, oh, ich will mich nicht so fühlen. Es bedeutet aber nicht, dass man deswegen trinken muss. So, und es bedeutet auch nicht, dass man deswegen tatsächlich Alkohol trinken will, weil das eigentliche Bedürfnis ist ja, dass das Gefühl vorbeigeht. Und das schafft man nicht mit Alkohol, weil das Gefühl wird wiederkommen. Noch so ein Gedanke, den man dekonstruieren kann auf seinem Dekonstruktionszettel. Alkohol hilft mir, mit meinen Gefühlen klarzukommen, weil
Nee, ist Bullshit. Man vertagt das nur, ne? Man schiebt es nur auf. So, es wird betäubt und dann ist es wieder da. Sobald man selber wieder da ist, ist das Gefühl auch wieder da. Aber Good News ist ja, dass Gefühle generell total kurz sind. Also Gefühle dauern nie lange. Ich habe mal irgendwann in einem Meeting gehört, das ist auch einer meiner Lieblingssprüche geworden, wirklich. Da hat einer gesagt, Gefühl dauert 1,5 Minuten, alles, was danach kommt, ist eine Haltung. Und das finde ich total, also das habe ich jetzt gerade auch in dieser sehr emotionalen Trennungszeit wieder mega gemerkt. Also ich habe teilweise so Wellen von Schmerz gehabt, die so stark waren, dass ich wirklich nicht, also dass ich echt nicht mehr so stehen konnte aufrecht und so. Und das, also ich fand es krass, wie stark das ist. Aber das geht wirklich erstaunlich schnell weg, wenn man das einfach lässt. So. Das, ich meine, das sind ja auch Wellen, ne? Es kommt ja wieder und so, und manchmal auch in unvorhersehbaren Momenten und so, aber Gefühle dauern nicht lange. Das muss man jetzt, also ich glaube, das ist auch so ein Kindergedanke, so ein bisschen so zu denken, oh Gott, wenn ich das jetzt zulasse, so traurig zu sein, dann werde ich nie aufhören, also dann wird es nie aufhören. So, das ist zum Beispiel was ich immer so, wenn ich traurig werde, so hab, dass ich denke, Gott, wenn ich das jetzt zulasse, mich wirklich so zu fühlen, dann wird es die nächsten 3 Jahre so sein. Und das ist einfach Bullshit. So. Deswegen trinken ist eine richtige Bullshit-Idee. Bei negativen Gefühlen. Totaler Quatsch. Also man macht es sich damit nur schwerer. Auf Dauer.
Ja, es ist ja nicht nur so, dass die negativen Gefühle, die man dafür am nächsten Tag hat, also man fühlt sich ja am nächsten Tag, wenn man getrunken hat, fühlt man sich ja schlecht. Das ist ja nicht nur so, dass die Gefühle vom Tag davor wiederkommen, sondern es ist ja auch noch so, dass das Gehirn diese ganze euphorisierende Endorphinwirkung, die durch den Alkohol kam, wieder der entgegensteuern muss. Das heißt, das Gehirn produziert halt auch irgendwelche Botenstoffe, Um sich wieder in Balance zu bringen. Das heißt, du hast so einen Überschuss auch einfach an so negativen Stressbotenstoffen im Gehirn. Also es macht es sogar noch schlimmer. Es ist nicht nur einfach, dass es nicht hilft und dann am nächsten Tag wiederkommt, sondern es wird einfach schlimmer. Es bringt seine Freunde mit, ja. Es gibt auch so einen Spruch, den ich irgendwie gut finde von Claire Pooley, es gibt kein Problem, das so groß ist, dass es Alkohol nicht noch größer machen könnte. Und dasselbe, oder das so klein ist, ist egal. Also es gibt kein Problem, dass man mit Alkohol nicht größer machen kann.
Auf jeden Fall.
Dann ist das hier die letzte Folge zum Dry January, ne?
Nee, der Januar hat 5.
Wieso? Ist die 4.
Ja, aber der Januar hat 5.
Oh.
Ja. Was machen wir denn für die letzte? Haben wir noch gar nicht geplant, oder?
Vielleicht eine Folge für die ganzen Leute, die sich überlegen, ob sie jetzt dann wieder anfangen zu trinken.
Oh ja.
Wenn der Dry January vorbei ist. Boah,
glaubst du echt, wir haben so welche, die dann die 5 Folgen hören, so ganz treu ergeben, so den ganzen Januar jede Woche und dann sich denken so, okay, ciao, es ist Februar.
Vor allem wäre es auch keine, also unsere Haltung dazu ist ja wahrscheinlich relativ klar, oder? Also wäre jetzt niemand überrascht, wenn wir sagen würden, es wäre wahrscheinlich eine gute Idee, wenn du weitermachst in den Dry February rein.
Ja.
Vielleicht auch noch den March.
Ja. Ja, könnte man machen. Wie fange ich achtsam wieder an zu trinken? Wir können ja mal so eine Pro-Folge machen, so achtsam trinken. Für Leute, die jetzt wieder anfangen wollen. Langsam anfangen. Regeln machen.
Ja, wir könnten eine Folge über Trinkpausen machen.
Oh ja, genau, stimmt, ja.
Generell über Trinkpausen. Wollte ja eigentlich auch ganz gerne mal eine zu kontrolliertem Trinken machen.
Stimmt. Oh ja, das ist spannend. Obwohl, naja, hängt ja vielleicht auch irgendwie zusammen, ne?
Ich habe letztens gedacht, wieder so ein Gedanke, der einfach kommt einfach manchmal. So, ich frage mich, ob ich kontrolliert trinken könnte.
In welchem Zusammenhang hast du dir das gedacht? Wie kam das?
Einfach, ich habe irgendeinen Text geschrieben.
Ja, das ist meistens der Grund.
Und da ging es um, ja, und dann ging es irgendwie um Krankheit versus Nicht-Krankheit oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Darf ein Alkoholiker nie wieder Alkohol trinken, so? Und da habe ich mich gefragt, so, ich frage mich, ob ich jemals wieder ob ich das könnte. Und dann dachte ich so, naja, diese ganze Logik wird ja dadurch entkräftet, dass ich, wenn ich trinken will, wäre das ja ein Zeichen für meine Sucht. Ne? Das heißt, sobald ich das will, kontrolliert zu trinken, wäre das ja bloß wieder ein Suchtgedanke. Weißt du, wie ich meine? Also es gibt kein Szenario, in dem ich sagen könnte, ach, ich probiere das mal, wieder kontrolliert zu trinken und das kein Suchtgedanke
ja,
wäre.
Ja, total, würde ich voll mitgehen. Aber gleich kommt ja die Frage auf, wie ist denn das für die Normalos? Wenn du nämlich sagst, sobald man trinken will, ist es ein Suchtgedanke, dann trifft es auf alle Menschen zu, die jemals trinken wollten, oder? Es sei denn, es sind Leute, da gibt es ja auch so eine Handvoll, zum Beispiel Lulu, mit der wir mal irgendwann geredet haben, die nur trinken, wenn sie in einer sozialen Situation dazu gedrängt, also nicht gedrängt werden, aber wenn das sozusagen die soziale Situation erfordert. Das sind Leute, die nicht von sich aus den Gedanken haben, oh, jetzt ein schönes Glas Wein. Alle anderen wollen ja.
Ja.
Von sich aus.
Okay. Weißt du doch, als Lulu gemeint hat, sie hat in irgendeiner Runde gesagt, sie sei trockene Alkoholikerin, damit sie nicht damit genervt wird, dass sie trinken muss. Aber hat sie gesagt, weil einfach nur nicht trinken.
Ja.
Das war nicht dabei. Das habe ich so rum noch nie gehört, dass Leute, die ein unstressiges Verhältnis dazu haben, zu sagen, die Alkoholikerkarte spielen.
Ja, das ist auf jeden Fall irgendwie ein Fortschritt für uns alle.
Ja. Total toll. Ist eine gute Frage. Ich hätte jetzt nicht so ein großes Problem damit, vielen Leuten Alkoholprobleme zu attestieren.
Nee, ich auch nicht. Muss ich immer zurückhalten.
Aber es ist ja was anderes, ob jemand einfach grundsätzlich ein unstressiges Verhältnis dazu hat. Oder ob jemand schon mal abhängig war. Also.
Ja, ja klar. Nee, das ist natürlich
das ist ja
klar.
Eine andere Qualität,
klar. Klar, auf jeden Fall. Irgendwie beobachte ich das Trinken um mich rum gar nicht mehr so doll. Fällt mir jetzt gerade auf. Ich weiß gar nicht, wie meine Freunde da so drauf sind irgendwie. Ich hab da irgendwie den Sinn für verloren. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, wie meine trinkenden Freunde, wie oft die trinken oder wie selten. Keine Ahnung.
Dass sie es dir nicht erzählen, ist ein gutes Zeichen.
Ja, das auf jeden Fall.
Aber ich meine, es gibt ja auch wirklich einfach super wenig soziale Anlässe. Also wo ich irgendwie mit mehr als 1 bis 2 Personen irgendwo bin. Das kommt einfach gerade nicht so wirklich vor. Also ich glaube deswegen, ich habe auch keine Vorstellung davon, wie mein Umfeld. Also bei ein paar Leuten weiß ich es, dass sie auch eigentlich nicht trinken. Weil die auch schon länger nicht trinken. Oder nur so ganz wenig. Letztens hatten das so ein entfernter also ein Kollege, mein entfernter Kollege, ging es irgendwie darum, ob wir mal irgendwie was trinken gehen oder so, hat er gesagt. Und ich habe gesagt, ja, ich trinke keinen Alkohol. Und er so, der ist total nett, ne? Ich mag den richtig gerne. Und wir spielen mal so, ah ja, ach so, ach, ja, das bestimmt ist gesund. Ja, ich habe so genug getrunken für ein ganzes Leben, so, das reicht.
Das sage ich auch immer.
Ach so.
Ach ja. So.
Ach ja, das gesund, würde ich sagen. Ne? Okay. Das ist so süß einfach, weil das so eine, der, also soll er dazu auch sagen, ne? Aber das fand ich irgendwie witzig, weil es so, weil er offensichtlich überfordert war.
Ich habe echt in letzter Zeit gemerkt, ich habe einige sober Freunde. Also ich habe mittlerweile jetzt, ich bin ja im vierten Jahr, Quatsch, ich bin im fünften Jahr. Ich habe einige Leute um mich rum, die nicht trinken mittlerweile, die zum engeren Kreis gehören. Das ist echt krass. Das hat eine ganze Weile gedauert. Hm. Ja, am Anfang hatte ich mehr Normie-Freunde. Und jetzt sind es viele, viele sober Leute.
Es werden bei mir auch mehr.
Ja, gehst du noch zur AA?
Mhm.
Ist gut?
Mal so, mal so. Doch, ist gut.
Okay.
Nö, ach doch, ist cool. Ich mach das, ich gehe gerne ins Meeting. Ja.
Ja.
Es ist halt, ja, aber natürlich ist es trotzdem mal so, ne? Und auch die Leute sind mal so, wie es halt ist, wenn man irgendwo hingeht.
Ja, yeah, I know. Okay, Fazit.
Ja, wir sind jetzt wieder so ein bisschen ins Labern gekommen, ne?
Fühl deine Gefühle. Und dekonstruiere deine Gedanken.
Dekonstruiere deine Gedanken. Und pflege deinen Körper.
Ja, sehr gutes Motto.
Also was auch immer das für dich bedeutet. Ja.
Okay, cool.
Okay, cool.
Bye.
Bye.
Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com. Dort findest du nicht nur alle Podcast-Folgen, sondern auch das Soda Mag, Magazin für Unabhängigkeit. Wenn du Steady-Mitglied wirst, kannst du unsere Arbeit unterstützen und bekommst noch dazu unseren Newsletter, voller geiler Bonusinhalte. Schreib uns für Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Wir lesen alles. Und wenn du uns Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.